Es bringt uns nichts, wenn wir uns in dieser wirklich zelebrierten Erinnerungskultur hier suhlen und gleichzeitig aber nicht schauen, wie es der aktuellen jüdischen Gemeinde geht.
Ist der Umkehrschluss zulässig, dass wir uns im Moment gar nicht vor den Rechten fürchten müssen, zumindest aus der Brille der Jüdinnen und Juden in Österreich oder in Deutschland, sondern eher von den Linken?
Ich vermisse meine Eltern jeden Tag, aber darüber werden sie wirklich erschüttert, was hier in Bewegung geraten ist. Es ist leider so, dass diese letzten Jahrzehnte auch in der Erziehung, wir sehen es an den Universitäten, im Unterricht einen kompletten Schwenk gebracht haben. Ja.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Warum ist Erinnerung nicht nur Rückschau, sondern eine Grundlage für unsere Demokratie? Was passiert, wenn Geschichte verdrängt wird und was zeigt uns das gerade heute? Wie vermitteln wir Geschichte, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt? Sie war das Gesicht der Zeit im Bild, prägte ein Museum und ist heute eine der klarsten Stimmen gegen Antisemitismus. Daniel Sperrer spricht heute mit uns über Erinnerung, Verantwortung und die Frage, wie man aus Geschichte Zukunft macht. Herzlich willkommen, Daniel.
Danke für die Einladung.
Eine kleine Änderung zu den bisherigen Podcasts. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Wir sprechen heute in der Podcast-Folge von unserem Podcast namens Streitwert. Ich glaube, wir zwei sind nicht wirklich geeignet, um zu streiten. Aber trotzdem haben wir das eine oder andere Thema zu besprechen. Wo versagt Österreich in seiner Erinnerungskultur?
Wenn der Nahostkonflikt mit dem aktuellen österreichischen Judentum vermischt wird.
Haben wir als Gesellschaft versagt, wenn Jüdinnen und Juden heute wieder Angst haben müssen?
Absolut, das ist ein No-Go in jedem Land der Welt.
Was richtet mehr Schaden an? Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus oder die Angst, ihn offen zu benennen?
Gleichgültigkeit.
Du hast in deiner journalistischen Karriere Länder bereist, dann das Jüdische Museum modernisiert, bist heute Kulturmanagerin. Was ist der rote Faden durch all das?
Das Interesse an Politik, das Interesse am Judentum, an der österreichischen Geschichte und vor allem an der Vermittlung. Ich glaube, die Vermittlung ist heute das Allerwichtigste, denn so viele Dinge sind abstrakt geworden. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Menschen einfach spüren, was unsere Geschichte ist, wie wichtig unsere Geschichte für uns ist, vor allem auch die jüdische Geschichte Österreichs. Und ich finde, dass darauf viel zu wenig Schlaglicht geworfen wird. Und das ist der Ansatz, der mich einfach immer dazu treibt, auch diese Geschichte zu vermitteln. Am Journalismus natürlich die Neugier, ja, das auch ein bisschen das Aufdecken und aber auch das Vermitteln. Also ich finde, Vermittlung ist das Wesentliche.
Wir haben ja gemeinsam eine Reise unternommen unter dem Motto Go and See. Haben wir mit meinen Töchtern, mit deiner Tochter 3 Tage Israel bereist, weil ich meinen Töchtern zeigen wollte, wie die Wirklichkeit ausschaut und nicht, wie sie vielleicht von Medien dargestellt wird. Wir erleben ja gerade auch in den Medien KI-Skandale, verfälschte Videos, was auch immer. Wie vermitteln wir Geschichte, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt?
Das ist natürlich ein Drama, aber es ist der Lauf des Lebens, der leider nicht aufzuhalten ist. Aber ich denke, es gibt so viele andere Möglichkeiten zur Vermittlung. Und da schließe ich aber auf jeden Fall die KI und diese Technologie aus. Ja, ich bin sonst ein ganz großer Verfechter von KI. Aber in dem Fall wirft es viel mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, die zweite, aber vor allem auch die dritte Generation einzubeziehen. Also meine Kinder haben noch von meinen Eltern die Geschichten gehört. Ja. Das heißt, sie haben das authentisch erlebt. Sie haben erlebt auch unsere Verwandten in Israel, die zum Teil noch eben von ihren Eltern die Erinnerungen mittragen. Die Erinnerungen von Deportationen, die Erinnerung an Gegenstände, die vergraben worden sind und nach dem Zweiten Weltkrieg ausgegraben worden sind, die heute als Judaika verwendet werden. Das sind so kleine Geschichten, die meine Kinder mittragen und auch ihren Mitschülerinnen und Mitschülern vermittelt haben. Das ist das Erste. Dann denke ich, selbst wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, haben wir so viele Dokumente oder Objekte, ja? Oder wir haben Bücher. Wir haben das Tagebuch der Anne Frank. Und es ist wirklich unglaublich, dass heute dieses Tagebuch noch so viele junge Menschen bewegt, dass viele junge Menschen sich entschließen, dieses Buch zu lesen. Und wir haben auch in Österreich so viele Geschichten von Jüdinnen und Juden, die Ähnliches erlebt haben. Das sind Dinge, die wir aufzeichnen könnten. Das sind Dinge, die wir vermitteln sollten, die wir auch vermitteln, die also zum Beispiel im Jüdischen Museum vermittelt werden, aber auch in vielen anderen Institutionen. Und ich denke, gerade das Tagebuch der Anne Frank macht mich hoffnungsfroh, dass es eben Vermittlungsmöglichkeiten gibt, auch in der Zeit, wo wir einfach keine Zeitzeugen mehr haben. Aber wirklich wichtig ist auch die zweite und die dritte Generation.
Deine Eltern sind ein gutes Stichwort. Deine Eltern kamen aus zwei Religionen. Was hat das für deinen Zugang zur Identität bedeutet?
Es war noch viel spannender. Meine Eltern waren beide Agnostiker. Also sie haben an wirklich, also sie haben an die Ideologie, die ihnen am nächsten stand, nämlich Gerechtigkeit, Verteilung. Sie waren beide sehr lange Mitglieder der Kommunistischen Partei. Das heißt, ich bin mit ganz vielen zersplitterten Identitäten aufgewachsen. Das war, habe ich eine Zeit lang als Schwäche empfunden persönlich, und ich empfinde es aber heute als Stärke, weil ich so viel Verschiedenes gelernt habe, gesehen habe und daher ganz klar gewusst habe, wohin mein Weg gehen wird.
Wie erklärst du deinem jüngeren Ich, was du heute machst?
Ich glaube, wir haben es gerade vorhin angesprochen. Wesentlich für mich ist die Vermittlung der österreichischen Geschichte, der österreichisch-jüdischen Geschichte. In möglichst vielen verschiedenen Facetten, indem ich Bücher schreibe, indem ich Vorträge halte, indem ich Ausstellungen kuratiere und hier versuche auch zu vermitteln, wie wichtig und wie positiv die österreichisch-jüdische Geschichte war. Ich finde es viel zu kurz gegriffen, wenn wir das Judentum immer nur mit den Jahren in Österreich von 1938 bis 1945 betrachten und durch die Brille des Holocaust, der Shoah. Das Judentum hat eine positive Kultur, eine positive Strahlkraft. Dies gilt zu vermitteln, ja. Dass das Judentum eine sehr lebensbejahende Religion ist, eine lebensbejahende Tradition beinhaltet und vor allem diese ganz wichtige österreichisch-jüdische Geschichte. Und das war mir auch wichtig, im Jüdischen Museum zu vermitteln, was Jüdinnen und Juden für dieses Land geleistet haben, was nicht da wäre ohne den jüdischen Beitrag. Jetzt quer durch von der Medizin, der Geisteswissenschaft, der Kultur, der Kunst bis hin zur Infrastruktur. Also das ist eine ganz, ganz breite Palette, die es unbedingt gilt zu vermitteln.
Du hast ja das Jüdische Museum dahingehend ein bisschen verändert, dass es nicht nur Gedenken war, sondern auch Debatte ermöglicht hat. Welche Ausstellung war für dich persönlich die wichtigste?
Es waren so viele verschiedene. Also wichtig waren mir natürlich auch Geschichten wie die Flucht nach Shanghai. Das ist ein Kapitel der österreichisch-jüdischen Geschichte, das sehr wenig beleuchtet wurde, dass viele Wiener Jüdinnen und Juden gerettet wurden, indem sie nach Shanghai geflüchtet sind. Ja. So weit weg zu dieser Zeit, ja, was das bedeutet hat, vor allem für Kinder, einfach aus diesem Leben herausgerissen zu werden und dann in eine vollkommen fremde Kultur zu gelangen. Aber auch aufzuzeigen, die kleinen jüdischen Geschichten. Wir hören natürlich immer von den wichtigen Familien. Es waren natürlich auch Ausstellungen über die Rothschilds oder die Ephrusis. Aber dann die Holzhändlerfamilie in der Schönbrunner Straße in Meidling, ja, die Familie Edlis, wo es der Mutter, die dann alleinerziehend war, drei Kinder hatte, darunter ein Baby. Wie hat die es geschafft, noch Monate, eigentlich fast Jahre unter der Nazi-Herrschaft in Wien zu überleben? Welche bürokratischen Hürden gab es für sie, bis sie endlich nach Amerika flüchten konnte mit diesen drei Kindern? Und der Sohn wurde einer der wichtigsten Plastikwerkzeughersteller der USA und wurde ein vielfacher Millionär. hat dann begonnen, Kunst zu sammeln und hat eine ganz wichtige Figur sich dann gekauft, eine Plastik von Adolf Hitler sozusagen. Und diese Figur haben wir dann letztendlich im Jüdischen Museum ausgestellt, um daran zu erzählen, eine kleine jüdische Geschichte, die einen Kosmos dann an wichtigen Dingen ausgelöst hat. Also das sind die Dinge, die ich gerne vermitteln wollte und die ich auch weiterhin vermittle.
Welche unbequeme Wahrheit wolltest du mit dem Buch Bewegte Zeiten wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken oder holen?
Bewegte Zeiten war mein letztes Buch. Das umfasst die 80-jährige österreichische Geschichte. Und mir war sehr wichtig zu zeigen, wie extrem diese Aufbaujahre waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem die Rolle auch der Frauen. Es war eine männerlose Gesellschaft. Die Männer waren entweder gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. Das haben mir auch viele meiner älteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vermittelt. Diese Zeit, wo es wirklich eine Mangelwirtschaft gab und die Menschen aber trotzdem einen Drive hatten, aufzubauen und dieses Land wiederherzustellen, ja, mit einem unglaublichen Elan und mit einer Leidenschaft. Und ich finde, das fehlt heutzutage ein bisschen. Ja, Elan und Leidenschaft. Wir sitzen in einer sehr bequemen Situation. Wir haben wirklich alles im Überfluss. Und trotzdem gibt es sehr, sehr oft Jammern, das vorherrscht und nicht dieses, wir wollen aber das, was wir haben, auch sichern, wir wollen hier weitermachen, wir wollen unser Land nach vorne bringen. Und ich finde, das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen über die Jahrzehnte. Und das ist, glaube ich, so die zentrale Botschaft des Buches, nachzuspüren, diese Aufbaujahre, vor allem direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo unser Land ja in jeder Beziehung in Schutt und Asche lag, ja auch ideologisch, ja, nach diesen Jahren der Indoktrination durch den Nationalsozialismus. Und wie enormer Wille da war. Ja. Und es wäre einfach wichtig, dass dieser Wille heute wieder vorherrscht, wo wir wirklich im Überfluss leben und dankbar sein könnten für das, was schon da ist und mit bester Kraft zu schauen, dass es nach vorne geht.
Wenn man sich die Geschichte Österreichs anschaut und auch die Aufarbeitung der Zeit zwischen 38 und 45, so war ja Franz Vranitzky der Erste, der sich öffentlich für die Rolle Österreichs entschuldigt hat, als Bundeskanzler damals, sowohl im österreichischen Parlament als auch dann meines Wissens nach in der Knesset. Das war aufsehenerregend. Heute ist es eher die Linke oder die Linkslinke, sprich eine der Extrempositionen dieser in unserer Gesellschaft, die einen neuen Antisemitismus erkennen lässt, zum Teil auch offen lebt. Wie erklärst du dir, dass wir diese extreme Kehrtwende in dieser politischen Gesinnung gemacht haben, von sozialdemokratischer Anerkennung dessen, dass wir nicht Opfer waren, sondern Täter, und jetzt wiederum hin zu einer Positionierung, wo man sagen muss, haben wir nichts gelernt?
Ich vermisse meine Eltern jeden Tag, aber darüber werden sie wirklich erschüttert, was hier in Bewegung geraten ist. Es ist leider so, dass diese letzten Jahrzehnte auch in der Erziehung, wir sehen es an den Universitäten, im Unterricht einen kompletten Schwenk gebracht haben. Ja. Es ist schon Teil auch dieser Woken-Ideologie, hier sich gegen Israel auszusprechen. Und ich rate wirklich jedem jungen Menschen, nach Israel zu reisen, sich das Land selbst anzusehen, zu sehen, was dieses Land geleistet hat, unter unfassbaren Bedingungen. Und ich finde es einfach unerhört, dass wir hier sitzen, bequem in unseren Fauteuils und den Israelis sagen, was sie zu machen haben. Ein Land, das von allen Seiten bedroht wird, ein Land, das ständig im Kriegszustand ist. Das kann sich niemand von uns hier vorstellen. Ich habe es oft genug selbst erlebt, wie das ist, wenn man ständig mit seinen Kindern in den Schutzraum laufen muss, in einen Bunker laufen muss, und das gehört in Israel zum Alltag. Und daher würde ich wirklich jedem raten, der sich hier einmischt und der hier diese Positionen, die du gerade angesprochen hast, bezieht, nach Israel zu reisen und das selbst mal mitzuerleben.
Die wenigsten machen das nicht, weil es dann wieder ungemütlich sein könnte oder man dann erkennen könnte, dass man am falschen Pfad ist.
Genau, man will die Wahrheit einfach nicht wissen. Und daher dreht man sich die Wahrheit so, wie man es selbst braucht. Und das ist ein ganz großer Fehler.
Also, was müsste sich auch in den Medien ändern, damit nicht nur extreme Positionen Gehör finden?
Auch da, also ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich Journalistinnen und Journalisten treffe, wie jetzt in den letzten Monaten auch, wo ich sehr viel über den Gaza-Konflikt gesprochen habe und interviewt wurde. Also unglaublich, dass viele Journalistinnen und Journalisten dann antworten, ich war noch nie dort. Ich war noch nie in der Region. Und es wäre ein leichtes, ja, zu sagen, es ist 3 Stunden von Wien entfernt, aber auch die anderen Länder zu bereisen. Also das war für mich im Journalismus, vor allem als junge Journalistin, als ich noch keine Familie hatte, keine Kinder hatte, dass ich unbedingt jedes Land bereisen möchte, über das ich schreibe. Ja, weil sonst sitzt man ja da wie, also man kocht etwas nach Rezept, ja, und hat aber irgendwie gar kein Gefühl dafür, ja. Und daher war es mir wichtig, in die Länder zu fahren und ich rate das wirklich jedem Journalisten, der in irgendeiner Form mit Außenpolitik konfrontiert ist und darüber schreibt, auch die Länder zu bereisen, sofern das möglich ist. Und es ist in den meisten Fällen möglich.
Aber ist der Umkehrschluss zulässig, dass wir uns im Moment gar nicht vor den Rechten fürchten müssen, zumindest aus der Brille der Jüdinnen und Juden in Österreich oder in Deutschland, sondern eher von den Linken?
Antisemitismus ist schrecklich, egal von wo er kommt. Das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, vor allem mit der Jugend zu arbeiten und zu vermitteln, was das bedeutet, was es für Jüdinnen und Juden bedeutet. Es gibt glücklicherweise heute viele gute Initiativen, auch wo Jugendliche in die Schulen gehen. Leider dadurch, dass die jüdische Gemeinde so klein ist, ist es nur eine kleine Menge. Aber trotzdem, ich glaube ja da immer an den Schneeballeffekt, dass junge Jüdinnen und Juden in Schulklassen gehen und über ihr Leben einfach erzählen. Ja, und dass es gar nicht so anders ist als das Leben von nicht-jüdischen Österreicherinnen und Österreichern. Also ich glaube, das ist das Allerwesentliche, dass wir hier ansetzen und dass wir versuchen, egal woher diese Strömungen kommen, dagegen zu wirken. Ja.
Aber trotzdem, in der Wahrnehmung ist es im Moment eher von links als von rechts, oder?
Es ist auch so, dass wir natürlich auch einen, vor allem wenn wir auch die Demonstrationen uns ansehen, die gegen Israel geführt worden sind, weil ich sage da, es ist eigentlich gegen Israel und nicht für Gaza, denn wenn man für Gaza sich einsetzt, muss man in erster Linie sich gegen die Hamas einsetzen und das ist viel zu wenig vorgekommen. Ich inkludiere hier übrigens den Kunst- und Kulturbereich, wenn wir sehen, was gerade vor kurzem bei der Berlinale wieder passiert ist, dass dem nicht Einhalt geboten wird. Ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Versagen, auch an den Universitäten. Und insofern ist es richtig, also aus dieser Seite kommt eine ganz große, sehr, sehr lautstarke Menge an Menschen, die sich hier vollkommen auf die falsche Seite geschlagen hat.
Unterstützt von den Medien und teilweise noch mit dem Deckmäntelchen der intellektuellen Rechtfertigung. Ne? Du sagst, Erinnern ist Zukunft. Wie sieht eine Zukunft aus, die aus der Geschichte gelernt hat, beziehungsweise wo wir im Moment gerade sehen, nichts gelernt hat?
Also ich finde eben ganz, ganz wichtig, die Erinnerungskultur wach zu halten, aber eben nicht abstrakt. Es geht einfach darum, den Holocaust nie zu vergessen, auch die Bedeutung des Holocaust nie zu vergessen. Und wenn wir jetzt sehen, also der Historiker Jens Gerber hat gerade ein Buch geschrieben, dass die Erinnerung an den Holocaust verblasst. Und das darf nicht vorkommen, aber gleichzeitig brauchen wir natürlich ein Bewusstsein für die aktuelle jüdische Gemeinde. Ja. Wie geht's der aktuellen jüdischen Gemeinde? Es bringt uns nichts, wenn wir uns in dieser wirklich zelebrierten Erinnerungskultur hier suhlen und gleichzeitig aber nicht schauen, wie es der aktuellen jüdischen Gemeinde geht. Glücklicherweise leben wir in Österreich noch in einer Situation, wo es den Jüdinnen und Juden vergleichsweise sehr gut geht. Wenn wir uns andere Länder in Europa ansehen, wie Frankreich, Belgien oder Großbritannien, wo schon tatsächlich katastrophale Zustände herrschen, dann haben wir hier die Aufgabe eigentlich recht gut gemeistert. Ja. Aber es darf eben nicht in dieser starren Erinnerungskultur verharren, sondern es muss einfach möglich sein, dass Jüdinnen und Juden offen ihre Religion zeigen, ihre Religion auch leben können, ihre Traditionen leben können, ohne dass sie sich fürchten müssen.
Ja, aber ich
das
glaub,
geht gar nicht.
Glaubst du nicht, dass wir gerade in einem Umdenkprozess sind? Weil wir haben ja auch gesehen, Palästinenserfahnen auf der Votivkirche, wir haben gesehen Störaktionen auf Weihnachtsmärkten, selbst bei Messen. Und hast du nicht das Gefühl, dass die Zivilgesellschaft schon langsam umdenkt und sagt, wir wollen das so nicht, wir haben den Anspruch der Religionsfreiheit, wir wollen hier leben, wir wollen auch als Katholiken, als Juden, welcher Religion auch immer wir nachgehen, nicht mehr gestört werden und dass es da eine Reaktion auch dagegen gibt? Oder siehst du nach wie vor, dass zwar die Zivilgesellschaft aufschreit, aber die Medien und auch die Politik es vielleicht nicht mittragen?
Es ist gerade so eine Gratwanderung, die hier unternommen werden wird. Ich denke, das Allerwichtigste ist diese Offenheit und auch eine Offenheit zu leben und ein Aufeinanderzugehen, voneinander lernen. Und daher finde ich, wäre es ganz, ganz wichtig, dass man schon versucht, bei Kindern anzusetzen und zu sagen, wir lernen voneinander. Wir schaffen jetzt nicht die Feiertage ab und im Kindergarten darf jetzt nicht mehr der Nicolo oder ich weiß nicht was zelebriert werden. Das ist kompletter Unsinn. Ja? Sondern wir sollten einander auch vorleben, was ist unsere Tradition? Wie spannend ist das, eine andere Tradition kennenzulernen? Also meine Kinder waren in einer internationalen Schule und haben ständig die Feste der anderen erlebt und das wurde von der Schule auch gefördert. Es gab einen sogenannten UN Day, wo jedes Land halt, die Kinder haben mitgebracht die Speisen aus ihrer Region, die traditionellen Kostüme. Und das waren Tage, die Kinder wirklich genossen haben. Ja? Wie spannend ist das? Stell dir vor, das eine Kind macht das und die machen das so und so. Und das hat wirklich so viel gebracht, ja, an Verständnis und dann auch die Eltern, die sich untereinander eingeladen haben und wo man dann plötzlich eine ganz andere Kultur erlebt und man lebt im selben Land und ich finde, das kann so bereichernd sein, aber auch natürlich das Gegenteil, ja, wenn man sich abschottet und sagt, wir wollen das nicht und wir leben dann in unserer geschlossenen Welt und wir wollen überhaupt nicht, dass da etwas anderes um uns herum existiert, dann geht das natürlich nicht gut.
Ja, aber die Wahrnehmung ist ja eben jene, dass es verschiedene Gruppen gibt, die offen für alle anderen leben, alle anderen Religionen akzeptieren und dann gibt es halt eine Gruppe, die hier Anwesenden nicht akzeptiert und die aber zum Teil immer breiter wird. Da bin ich schon der Meinung, dass wir da viel lauter dagegen auftreten müssen als Zivilgesellschaft, als Medien, als Politik. Das vermisse ich ein bisschen noch sowohl von den Politikern als auch von der Medienlandschaft im Moment. Was glaubst du, was Schulen brauchen würden, um jungen Menschen auch diesbezüglich mehr Geschichtsbewusstsein und Medienkompetenz zu vermitteln?
Ich glaube, es sind nicht nur die Schulen, sondern auch das Elternhaus. Ich glaube, was Eltern ihren Kindern vorleben, ist ganz wichtig. Da kann die Schule nur spät dann noch mit einsetzen und mit ansetzen. Wir sprechen über das Verbot von Social Media, wir sprechen von Handyverbot an den Schulen. Aber da denke ich, sind Eltern gefordert, wenn Eltern ihren Babys ein Handy in die Hand drücken, damit das Kind ruhig ist und auf einen kleinen Schirm starrt, dann ist das schon einmal der falsche Ansatz. Ja? Und ich denke, da haben wir als Eltern einfach eine ganz, ganz große Vorbildfunktion. Und wir sehen es ja, glaube ich, auch an unseren Kindern, wie wichtig das ist. Denn was man in die Kinder hineingibt, das bekommen wir dann auch als Resultat heraus. Ja. Und ich denke, die Schule ist da fast ein bisschen zu kurz gegriffen. Denn wir haben eine extrem schwierige Situation dadurch, dass viele Kinder heute in den Schulen nicht Deutsch als Muttersprache haben. Dadurch auch das Problem, weniger Lehrkräfte zu haben, vor diesem Problem stehen. Und daher sind die Schulen, glaube ich, mit diesen Problemen überfordert, werden damit auch ein bisschen alleingelassen. Und daher denke ich, haben wir als Eltern noch mehr Verantwortung, die wir vielleicht auch ein bisschen an die Schule delegiert haben oder delegieren wollen. Und ich denke, dass man bei den Eltern auch ansetzen müsste. Medienkompetenz, ganz, ganz wichtig, ja. Es ist überhaupt keine Frage, dass Schülerinnen und Schüler heute viel mehr Medienkompetenz bräuchten. Ich sage immer, alles, was wir heute an neuen Medien, an neuen Technologien haben, sind so unglaubliche Chancen. Ja. Es kann sich heute jeder so viel leichter bilden, so viel leichter, da hat so viel leichter einen Zugang zu einer ganz, ganz großen Fülle an Informationen, ja, oder auch an historischen Informationen. Ja. Wenn man bedenkt, wie viele Archive heute schon digitalisiert sind. Ja. Aber es müsste sich jeder junge Mensch auch in der Lage fühlen, sich selber Nachrichten sozusagen zu kuratieren, ja, wie man das heute so schön sagt. Und ich glaube, dazu gehört eine gewisse Kompetenz und diese Kompetenz müsste definitiv auch in den Schulen vermittelt werden.
Ja, aber gleichzeitig muss man sagen, wenn wir uns die Fake News anschauen, die es halt teilweise gibt oder die sehr tendenziellen Nachrichten, die wir in den letzten Monaten auch erlebt haben, gerade zum Thema Israel und Gazastreifen und Palästinenser, dann ist es natürlich jetzt natürlich zunehmend schwieriger, da wirklich die Wahrheit herauszufiltern. Wir haben in den letzten, glaube ich, 7 Tagen den Skandal im ZDF oder ARD gehabt, glaube ich, mit gefälschten Videos, sowohl was die Frau Merkel angeht, als auch was das Thema Israel angeht. Also da gibt es ja offensichtlich immer wieder auch Journalistinnen und Journalistenkollegen, die ihre eigene Ideologie versuchen zu verbreitern. Wie können wir dem Einhalt gebieten, dass sowohl wir als Konsumenten, und ich nehme jetzt einmal uns als Beispiel heran, ich halte uns für belesen, für gebildet, für erfahren genug, wie soll ein 18-, 19-, 20-Jähriger erkennen, das ist Unsinn und das ist Wahrheit?
Eben, Medienkompetenz ist ganz, ganz wichtig, essentiell heute besonders, aber auch so dieses klare Denken, das kann einfach nicht stimmen. Und gewisse Dinge müsste man einfach von vornherein schon hinterfragen. Also das habe ich als Journalistin natürlich von der Pike auf sozusagen gelernt. Pre-check, double-check. Ja? Also einfach wirklich zu überprüfen. Natürlich heute mit den neuen Medien, mit der KI ist es viel, viel schwieriger und wird auch noch viel schwieriger. Es wird eine ganz große Herausforderung. Aber auch da, denke ich, gilt es einfach zu überprüfen. Und daher ist es extrem wichtig, dass junge Menschen diese Medienkompetenz vermittelt bekommen. Ja. Ich glaube, das wird eine Herausforderung auch für die Pädagoginnen und Pädagogen, die ja jetzt ganz neu auch geschult werden müssen. Aber ich denke, also da müsste man jetzt ganz radikal ansetzen und sagen, da machen wir jetzt eine ganz große Fortbildung für Pädagoginnen, für Pädagogen, damit das möglichst rasch auch umgesetzt werden kann an Schulen. Aber auch durch die Eltern, dass die Eltern einfach den Kindern sagen, schauen wir uns das jetzt einmal genau an. Kann das überhaupt stimmen? Ja? Also ist das möglich, dass der Papst da in dieser oder jener Verkleidung irgendwo auftritt? Ja? Schauen wir uns einmal an, vielleicht welche Möglichkeiten gibt es, in anderen Medien zu schauen. Stimmt das? Kann das stimmen? War diese Person an dem Tag, an dem Ort? Also einfach wirklich, es ist dann wie ein bisschen wie ein Detektiv spielen, aber auch so kann man vielleicht auch sozusagen spielerisch den Kindern auch schon ein bisschen einen besseren Umgang vermitteln.
Ich danke dir sehr für deine Zeit, für dieses Gespräch und ich hoffe vielleicht auf eine Fortsetzung, weil zu besprechen haben wir zwei genug.
Vielen Dank für die Einladung. Danke dir.
Dankeschön.